Sehen wir noch was zum Weiterklicken?
Ja.
Oder ist das der falsche?
Das war
gerade
eben das Problem, dass
wir. Jetzt geht er. Ja, das ist ja schon die Pointe weg. Ja, herzliches Willkommen heute Morgen. Ich möchte gerne zu Beginn beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass wir jetzt vor allem dein Wort aufschlagen dürfen. Ich danke dir für die Gemeinschaft heute Morgen hier, gerade in diesen Zeiten. Ich danke dir auch von Herzen für die Kinder, die du uns in unsere Gemeinde gestellt hast und für ihr junges Leben. Ich möchte bitten, dass du sie heute auch ermutigst und stärkst in der Situation, in der sie sind. Und auch wir alle, dass wir heute Morgen durch das, was gesagt wird, dass wir dir begegnen. Und dass du auf diesen Dienst heute deinen Stempel drauflegst. Es geht nicht darum, was wir sagen, was ich sage, sondern du sollst geehrt werden und dann auch wir ermutigt und gestärkt. Hab Dank dafür. Amen. Stellt euch vor, ihr sitzt im Flugzeug und seid vielleicht gerade im Einschlafen. Und dann kommt es aus den Lautsprechern: Mayday, Mayday. Und spätestens dann seid ihr hellwach. Denn Mayday ist, das internationale Notsignal im Sprechfunk und bedeutet, hilf mir. Es kommt ursprünglich aus dem Französischen, das habe ich zumindest mal recherchiert, und da heißt es M.I.D., so ähnlich, ich bin kein Franzose. Und einer aus England, der hat es mal missinterpretiert und Mayday verstanden. Und Mayday heißt ja übersetzt ein Tag im Mai, wenn man das wörtlich übersetzen würde. Aber dieses Wort, Mayday, ging in die Geschichte ein. Es gibt ein zweites, das kennen vielleicht die Jüngeren unter uns gar nicht mehr. Es gab mal eine Zeit, da gab es keine Telefone, die man mitnehmen konnte. Und das gab es auf den Autobahnen, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, gab es so orange Säulen und da konnte man anrufen. Mit der Hoffnung, dass es funktioniert und mit der Hoffnung, dass auf der anderen Seite jemand hingeht. Und hier steht SOS drauf. Und SOS bedeutet? Genau, das ist Englisch. Und was bedeutet das auf Deutsch? Rettet unsere Seelen. Ja, das ist ein Morsecode. So nennt man es auch in der Schifffahrt. Kurz, kurz, kurz. Lang, lang, lang. Und wieder kurz, kurz, kurz. Wer das ausruft oder das auslöst oder schreit Mayday oder bei einem öffentlichen Gebäude auf den Brandmeldeknopf drückt, der ist sich bewusst, dass er in höchster Not ist und Hilfe braucht. Und wer das missbraucht, wer einfach mal so Spaß da drauf drückt, der wird zum Teil empfindlich bestraft dafür. Weil das ist wirklich vorbehalten für Notfälle. Wir möchten heute Morgen jemand anschauen, der auch einen Notruf abgesetzt hat, aber nicht nur in einem Satz, sondern der hat ausführlich darüber gesprochen. Das war der Wochenpsalm von unserer vergangenen Woche. Ich möchte euch bitten, mit mir Psalm 94 aufzuschlagen. Psalm 94. Hier setzt jemand den Notruf ab und er weiß, dass er nicht ins Leere redet. Und wenn man so ein Telefon nimmt und wählt, dann muss man nicht nur draufdrücken, sondern dann muss man auch was sagen. Dann muss man sagen, was ist denn die Not? Ist ein Unfall passiert oder Reifenpanne? Man muss schauen, ja, wen brauchen wir überhaupt dazu? Und so macht es dieser Psalmschreiber, wahrscheinlich David, hier sehr deutlich. Er hat große Not. Und er beschreibt es hier. Er weiß um die Gewissheit der zuverlässigen Hilfe. Mit diesem Anspruch geht er, schreibt er diesen Psalm und wendet sich an den Helfer, an Gott selber. Schaut, in diesem Leben können wir auf zwei unterschiedlichen, auf dieser Art werden parallel zwei unterschiedliche Verhaltensweisen sichtbar oder deutlich, die einer inneren Haltung entsprechen und es dann ausleben. Der eine Die eine Verhaltensweise, die führt in die Glückseligkeit, die führt zu Gott, die andere ins Verderben. Der eine, der nimmt Gott in seinem Leben ernst, er fragt nach ihm und der andere macht es überhaupt nicht. Und so möchten wir heute Morgen, in diesem Psalm sind beide Verhaltensweisen deutlich, werden beschrieben. Und wir möchten heute Morgen an diesem Psalm beobachten und dann auch hier und dort an uns anwenden. Was bedeutet das für uns heute? Wir möchten uns ein paar Aussagen über Gott anschauen und auch über den Beter. Und es ist der Wunsch, dass wir das mitnehmen können in unsere Woche, die mehr oder weniger turbulent sein wird, wo wir vielleicht auch Hilfe brauchen, wo wir heute Morgen etwas, möchte ich sagen, die Grundlage uns daran erinnern wollen, es gibt wirklich Hilfe in dieser Welt. Die ist nicht in dieser Welt, die ist überhalb der Sonne. Und an den möchten wir uns heute Morgen ausrichten. Ich möchte gerade mal diesen Psalm 94 uns zunächst mal vorlesen. Und dieser Psalm, er fällt in vier Teile, 1 bis 7, 8 bis 11, 12 bis 19 und 20 bis 23. Im ersten Abschnitt, da tritt David vor Gott und er bezeichnet ihn als den Gott der Rache, als den Richter der Welt. Und dann da heraus redet dann David auch zu den Gottlosen. Und wenn er das, also das abgeschlossen, oder wenn er das abgeschlossen hat, dann macht er deutlich, welches Glück wir, die Hilflosen, haben. Menschen, die sich ihrer Hilflosigkeit bewusst sind. Und er endet mit der Zuversicht des Geborgenen. Ich will uns das gerade mal vorlesen. Gott der Rache, Herr, Gott der Rache, der Vergeltung, strahle hervor. Erhebe dich, Richter der Erde, vergilt den Stolzen ihr Tun. Bis wann werden die Gottlosen, Herr, bis wann werden die Gottlosen frohlocken? Werden übersprudeln, freches Reden, sich rühmen alle, die Frevel tun? Dein Volk, Herr, zertrebt sie und dein Erbteil bedrücken sie. Sie töten die Witwe und den Fremden und sie ermorden die Weisen und sagen, Jahwe sieht es nicht und der Gott Jakobs merkt es nicht. Habt Einsicht, ihr Unvernünftigen unter dem Volk und ihr Toren, wann werdet ihr verständig werden? Der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören? Der das Auge gebildet hat, sollte der nicht sehen? Der die Nationen zurechtweist, sollte der nicht strafen? Er, der Erkenntnis lehrt den Menschen? Der Herr kennt die Gedanken des Menschen, dass sie Eitelkeit und dass sie ein Hauch sind. Dritter Abschnitt. Glückselig der Mann und der Mensch, den du züchtigst, Jahwe, den du belehrst aus deinem Gesetz, um ihm Ruhe zu geben vor den bösen Tagen, bis dem Gottlosen die Grube gegraben wird. Denn der Herr wird sein Volk nicht verstoßen und sein Erbteil nicht verlassen, denn Gerechtigkeit wird zurückkehren, das Gericht. Hier besitzt übrigens Luther, Recht muss Recht bleiben. Hat jemand so eine Besetzung bei euch? Recht muss Recht bleiben. Und alle von Herzen Aufrichtigen werden ihm folgen. Wer wird für mich aufstehen gegen die Übeltäter? Wer wird für mich auftreten gegen die, die Frevel tun? Wäre nicht der Herr meine Hilfe gewesen, wenig fehlte, so hätte im Schweigen gewohnt meine Seele. Wenn ich sagte, mein Fuß wankt, so unterstützte mich deine Güte, Herr. Und jetzt mal der schönste Vers für mich, zumindest in diesem Psalm. Bei der Menge meiner Gedanken in meinem Innern erfüllten deine Tröstungen meine Seele mit Wonne. Und das ist der vierte Abschnitt. Sollte mit dir vereint sein der Thron des Verderbens, der aus Frevel eine Satzung macht? Sie dringen ein auf die Seele des Gerechten, unschuldiges Blut verurteilen sie. Doch der Herr ist meine hohe Festung und mein Gott der Fels meiner Zuflucht. Und er lässt ihre Ungerechtigkeit auf sie zurückkehren und durch ihre Bosheit wird er sie vertilgen. Vertilgen wird sie der Herr, unser Gott. Wahrscheinlich hat David diesen Psalm geschrieben, wir wissen es nicht genau, aber ich nehme einfach mal David, das ist persönlich, also wenn wir irgendwie jemand ganz Unbekanntes nehmen. Er wendet sich am Anfang an den Gott der Vergeltung, an den Gott der Rache. Hast du heute Morgen auch so gebetet? Gott der Rache, strahle hervor. Diese Formulierung kommt übrigens nur hier vor. Gott wird öfters als Rächer, also tituliert und beschrieben, aber auch im Neuen Testament übrigens, Aber hier Gott der Rache. Ja, es kommt der Tag, an dem Gott Rache nehmen wird, an dem Gott vergelten wird. Und es fällt uns schwer, mit all den anderen Schaffen, die wir von Gott kennen, das zu vereinen. Schaut, wenn wir Rachegedanken in uns, wenn Rachegedanken in uns aufsteigen, dann ist das die Konsequenz auf einer Verletzung oder einer Emotion, die an uns herangetreten ist, und wir reagieren mit Rache. Sogar Rache ist süß. Nein, die Rache bleibt, und wir dürfen uns nicht rächen, sagt das Neue Testament ausdrücklich. Wir dürfen uns nicht rächen. In Römer 12 heißt es, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Ja, Gott der Rache lässt keine Sünde ungestraft, nicht eine. Aber er gibt uns die Möglichkeit, jedem Menschen, ob seine Rache, die er dir eigentlich geben muss, weil du ein Sünder bist, ob er die an Jesus am Kreuz ablädt, oder wenn er das nicht, der, wo das nicht annimmt, ob er das wirklich in der Hölle, in der ewigen Verlassenheit, Gott dem Menschen so rächen wird. Schaut, Gott hat uns deshalb nicht die Rache gegeben, weil wir würden bei Rache absolut übers Ziel hinausstoßen. Das war schon in der Bibel deutlich. Deshalb musste Gott sagen, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das sieht man schon manchmal bei Kindern. Da nimmt jemand was weg und man schuckt ihn gleich. Oder man macht was Kleines und der andere holt die Kanone, also im Bild jetzt. Wir schießen mit Rache völlig übers Ziel hinaus. Gott wird es nie tun. Er handelt nicht aus einem Ausbruch heraus, wie ein Vulkan, der irgendwann losgeht, sondern er macht es ganz gerecht. Aber er wird es tun. Übrigens hat uns Gott auf der Bergpredigt für uns einen anderen Weg gezeigt. Er hat gesagt, selig sind die Friedensstifter, denn sie werden das Land erben. Und dann wendet er sich nicht nur an den Gott der Rache, sondern auch an den Richter der Erde. Bei uns gibt es in Deutschland 4 Prioritäten, was die Gerichte anbelangt. Es beginnt mit dem, was ist die niederste? Das Amtsgericht. Dann kommt das Landesgericht, dann kommt das Oberlandesgericht und dann kommt der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Wer ist der Präsident? Entschuldigung, ich höre gleich auf. Nicht mehr Forstkohle, sondern die haben gewechselt. Wer hat es gesagt gerade? Ja, genau, das stimmt. Der heißt Stefan Habart. Du hast es nicht gesagt. Entschuldigung, ich habe es doch irgendwas mit H gehört. Ja. Und dann gibt es auch noch den weltweiten Gerichtshof in Den Haag, oder? Ey, der Psalmist hier, der wendet sich mal gleich ganz oben hin. Richter der Erde, stellt euch mal diesen Namen vor. Richter der Erde. Gott ist der Richter der Erde. Und zugleich ist bis heute der Zugang zu diesem Richterstuhl, auf dem er sitzt, ein Thron der Gnade, wo jeder kommen darf. Er, der Richter, hat sogar das Gericht selber für dich und mich getragen. Und schaut, wenn ich vorhätte, vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen, dann muss erstens mein Anliegen ziemlich dringlich sein und dann muss man ziemlich sicher sein, dass ich auch Recht bekomme. Sonst kann es furchtbar peinlich und vor allem teuer enden. Er wendet sich an den Richter der Erde und weiß um sein Anliegen, dass es dort gut aufgehoben ist und er drückt damit auch die Dringlichkeit aus. Hey Mensch, es ist was zu machen. Und dann sagt er, strahle hervor, erhebe dich. Er bittet quasi um das Eingreifen Gottes. Ja, Gott ist nicht immer so omnipräsent. Er ist allgegenwärtig, aber er ist nicht immer so, dass man sofort sieht. Er ist verborgen. Sagt sogar die Bibel ganz deutlich. Er wohnt in einem unzugänglichen Licht, sogar in einem Dunkel, also nicht im Sinne von Böse, sondern in jemand, wo man ihn nicht sieht. Gott tritt heute unterschiedlich hervor. Wir sehen seine Fußstapfen hier und dort, aber er ist uns nicht immer gleich präsent. Wir sehen sein Handeln. Wir sehen ihn in seinem Wort. Wir sehen ihn, was Gott an dir getan hat und an dir und an dir. Aber wir dürfen ihn immer wieder bitten, Herr, wenn wir ein Anliegen haben, wir dürfen es auch vor den Richter der Welt kommen, wir dürfen ihn bitten, strahle hervor, lass dein Licht leuchten, erhebe dich. Die Gottlosen, das sehen wir gleich noch, die empfinden das, ja, wenn Gott nicht handelt, dann ist er irgendwie auch gar nicht da. Dann brauchen wir keine Scheu vor ihm haben. Er sagt ja noch, dann lachen wir über Gott. Das ist ein alter Mann, der irgendwo in seinem Sessel sitzt, völlig gebrechlich und nichts mehr kann. Für die Gottesfürchtigen ist er, der im Dunkel wohnt, trotzdem die Sonne der Gerechtigkeit. Der Aufgang aus der Höhe. Und dann heißt es hier, er wird die Stolzen erniedrigen. Schaut, das ist die erste Sünde, die diesem Universum passierte. Stolz gegenüber Gott. Und Gott wird es, auch durch Rache übrigens, er wird es erniedrigen. Er wird es tun. Idealerweise durch das Evangelium, wenn Menschen sich vor ihm beugen und es anerkennen, jawohl, wir sind stolze Menschen, ich bin ein stolzer Mensch, dann kann Gott in Gnade zu uns kommen. Der Psalmist hat dieses zentrale Anliegen, dass Gott die Stolzen erniedrigt und er weiß selber um seinen eigenen Stolz. Und dann stellt er diese Fragen, bis wann, ja, das sind auch die Fragen, die uns bewegen. Bis wann hört es auf, wann geschieht das, wann, Gott, greifst du endlich ein? Ja, uns stellt er manchmal doch in diese Spannung. Wir haben manchmal auch den Eindruck, ja, Gott sitzt irgendwie im Dunkeln und tut nichts. Und dann zählt er hier auf, was die Gottlosen hier alles tun. Bei manchen Dingen, da merken wir ja, das betrifft unser Leben ja auch noch irgendwie, oder? Sie verlocken, das heißt hier, sie übersprudeln. Das ist wie wenn was über die Ufer geht. Sie reden frech. Jemand, der frech redet, der redet respektlos, oder? Sie rühmen sich überschwänglich über diesen Gott, der es ja irgendwie gar nicht gibt, oder wenn, dann der völlig passiv ist und der nichts macht. Und dieser Hass gegenüber Gott, der lädt sich oft auch als seinem Volk aus. Das war sicher eine damalige Situation in Israel. Sie zertreten das, kennt ihr das, wenn da so ein Apfel liegt, so ein fauliger Apfel, und man zertritt den, man macht ihn kaputt vollends. Das ist dieser Gedanke, wenn hier die Menschen andere zertreten, so wirklich gar ausmachen. Und oft trifft dieser Hass auch die Träger von Gottesordnungen. Auch uns Christen, zum Teil. Also ich sage nicht, dass es heute so bei uns zumindest so ist, oder nicht überall, aber da tritt es auch auf. Und dann der Entscheidende ist dann Vers 7, und sie sagen, Jahwe sieht es nicht und der Gott Jakobs merkt es nicht. Ja, dieser Gott ist nicht Zurechnung. So denkt nur der Gottlose. Aber nur der Gottlose? Ist bei uns manchmal nicht auch so, dass wir denken, ja, das, was wir tun, das interessiert Gott nicht. Er hat ihm da gar keine Kenntnis davon. Ich bin ihm keine Rechenschaft schuldig. Dann lass dir heute Morgen sagen, und ich möchte mir das sagen lassen, Gott sieht und hört alles. Gott sieht und hört alles. Wer so handelt und urteilt, Gott sieht es nicht und der Gott Jakobs merkt es nicht, das schwingt auch dieses schlechte Gewissen mit. Dass jeder Mensch hat und dass sich selber die Antwort gibt, Gott hört es nicht. Deshalb sind Götzen so ein beliebtes Mittel, weil die reagieren nicht. Und jetzt redet David hier zu den Gottlosen. Und schaut, als Elia damals vor Ahab tritt, da sagt er, so wahr der Herr lebt, vor dessen Angesicht ich stehe. Hier war jemand, der vor Gottes Angesicht stand und deshalb diesen König, der in kurzer Hand Platte hätte machen können, dem gegenübersteht. So spricht der Herr. David sieht hier die Not und er findet es so und sagt es Gott, siehe, schau, was hier passiert. Und er ist sich sicher, dass Gott es sieht. Möchte man das mitnehmen für diese Woche? Wenn wir auch in diese Welt reden, auch Menschen gegenüber, und vielleicht auch andere Dinge sagen müssen, wie es David hier tut, dann sollten wir zuerst vor Gottes Angesicht gewesen sein, vor dem Richter der Erde, weil der richtet manchmal den Blick dann auch auf unser Leben. Das ermutigt uns oder rückt uns zurecht, dass wir nicht oberflächlich oder hochmütig diese Aussagen machen. Aber das, was er jetzt redet, das sind doch recht vehemente, zurechtrückende, eindringliche und hinterfragende Worte. Und es geht hier darum, jetzt das Offenkundige zu erkennen. Und seht ihr diesen Gegensatz? Die einen sagen, Gott hört es nicht und merkt es nicht. Und David wird gleich sagen, Gott hat das Ohr gepflanzt und er hat das Auge gemacht. Seid euch wirklich sicher, dass der das Auge gemacht hat, nicht sieht und der das Ohr gepflanzt hat, nicht hört? Er beginnt hier, habt Einsicht. Und das war mir eigentlich nie ganz so klar, als ich jetzt da ein bisschen nachgeschaut habe. Einsicht bedeutet, es gibt das Sprichwort, Einsicht ist der beste Weg, ist der erste Weg zur Besserung. Und Einsicht bedeutet auch, dass jemand bei mir einsehen darf. Ich bin mir nicht sicher, ob das das hebräische Wort so wiedergibt, aber Einsicht bedeutet, dass Einsicht da ist, oder? Dass jemand reinschaut. Und das ist das Erste, dass, wo auch wir Einsicht brauchen, dass Gott zu uns reinschauen darf. Er tut es oft durch sein Wort, er tut es durch andere Menschen. Gott möchte bei uns reinschauen. Und dann lenkt David hier den Blick auf den Schöpfer. Sehr deutlich. Er lenkt den Blick auf den Schöpfer, der das Ohr gepflanzt hat. Ich habe ein Buch gekauft vor einer ganzen Weile. Das heißt, wie aber werden sie hören, warum unsere Zeitgenossen das Evangelium nicht verstehen und warum wir bei der Schöpfung beginnen sollten? David beginnt hier bei der Schöpfung. Und der Buchrücken hinten, der letzte Satz, der war für mich dann auch ganz interessant. Oder das falsche Wort. Betroffen war ich dort. Ein Buch für alle Christen, die trotz Endzeit und Abfall noch Liebe zu den Verlorenen haben. Und er hat es untersucht, er ist, glaube ich, Lehrer oder vielleicht sogar Professor, weiß ich nicht genau. Die Menschen, an die David gerichtet hat, diese Worte gerichtet hat, die wussten, es gibt einen Schöpfer, zumindest die allermeisten. Unsere Generation weiß es heute nicht mehr. Unsere Kinder, die wissen es noch von ihren Eltern, hoffentlich. Aber die allgemeine Menschheit um uns herum, unsere Gesellschaft, die weiß nicht mehr, dass Gott unser Schöpfer ist. Und deshalb, man nennt es Schöpfungsevangelisation, muss man bei der Schöpfung ansetzen. Wir können das Evangelium nicht erklären, wenn wir nicht die Schöpfung voraussetzen. Spätestens, wenn wir darauf zukommen, dass Christus der zweite Adam ist, ja, dann müssen wir sagen, wer war denn Adam? Und dann müssen wir zur Schöpfung. Auch in der Bibel, damals war das so, im 5. Buch Mose, ich habe es vor kurzem gelesen, schafft Mose dem Volk ein, sie sollen es ihre Kinder weitergeben, sie sollen es nicht vergessen. Vehement, schreibt an eure Stirn, macht an eure Türen und so weiter. Im Richterbuch haben sie schon vergessen. Und dann bei Samuel, da gab es schon die ersten gottlosen Priester im Volk Gottes, die von den Ordnungen Gottes keine Ahnung mehr hatten. Warum? Es wurde einfach vergessen. Also es geht so schnell, trotz vieler Informationen, dass wir vergessen. Es geht rasend schnell. Und dann, jemand hat gesagt, hey, du hast heute Morgen gebetet für das Ohr. Gott hat uns das Ohr gegeben. Das Ohr. So erstaunt wieder, also ich habe nur angelesen, wie Gott unser Ohr gemacht hat. Und schaut mal, wie schön das hier beschrieben wird. Ich glaube an alle Übersetzungen. Der das Ohr gepflanzt hat. Der hat jemand mit Sorgfalt, mit Ordnung dieses Ohr bei dir hierher gesetzt. Und nicht hier oder sonst irgendwo. Hier und hier. Und das Ohr ist ein Meisterwerk. Ganz zu schweigen vom Auge. Wie das Gott schafft, dass Wellen, die hier kommen, durch unser Ohr aufgefangen werden, reinkommen, verarbeitet werden und dann ist da, ich sage einfach mal, elektrische Impulse oder Nervenimpulse auslöst, damit wir hören können. Stell dir vor, wir könnten nicht hören. Und sogar das Gleichgewicht, wunderbar, wie Gott ist eingepflanzt in unseren Schädel, in unseren Knochen. Und David sagt, sollte der, der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören? Ja, wir sind verantwortlich, was wir hören und sehen. Aber Gott hat uns diese tolle Gabe gegeben. Diese zwei Sinne zumindest mal, die hier angesprochen waren. Hören und sehen. Dann heißt es, dass Gott die Völker lehrt. Er wird sie strafen. Er wird sie zurechtweisen. Wir müssen schneller gehen. Der Herr kennt die Gedanken des Menschen, dass sie ein Hauch sind. Schaut, ich habe hier, was seht ihr hier? Man sieht es vielleicht schlecht. Eine Seifenblase. Was verbindet ihr mit einer Seifenblase? Einfach, was euch durch den Ausschieß, schießt raus. Was ist eine Seifenblase? Etwas Schillerndes, oder? Auf jeden Fall. Zerbrechlich? Schnelllebig. Warum fliegt eine Seifenblase? Ja, sie ist hohl. Deshalb fliegt sie. Alles richtig, aber eins stimmt auch noch. Eine Seifenblase hat ein gigantisches Volumen im Verhältnis zu ihrer Substanz. Eine Seifenblase hat ein gigantisches Volumen im Verhältnis zu ihrer Substanz. Und Gott sagt, so sind die Menschen. Und zwar jetzt nicht auf das Äußere bezogen, sondern wer wir sind. Wir blasen uns auf gegen Gott. Aufgebläht. Und Gott braucht bloß reinstechen. Oder andere Dinge müssen rein. Es ist so schnelllebig. Kurze Zeit. Macht nicht mehr, als wir sind. Wir sind eine Seifenblase. Also in Gottes Augen. Wir haben heute Morgen von der Würde gehört. Wir sind einzigartig. Gott hat uns geliebt. Er hat alles gegeben. Aber wir sind furchtbar zu brechen. Wir sind nicht mehr als eine Seifenblase. Um in diesem Bild zu bleiben. Und trotzdem hört Gott und sieht Gott auf unser kleines Leben. Ist das nicht gigantisch? Er hat uns diese Würde gegeben. Und weil er uns diese Würde gegeben hat, stellt er uns in Verantwortung zu ihm. Und er wird es eines Tages, am Tag der Vergeltung, fragen. Ob man für solche Worte, die man dem Gottlosen sagt, Applaus bekommt? Ihr nicht. Und dann das Glück des Hilflosen. Es gibt 25 Seligpreisungen in den Psalmen. Beneidenswert, also glücklich oder wohl dem, beneidenswert ist dieser Mensch, der sich an Gott wendet und der vor den Richter der Erde tritt und der zu ihm kommt. Er sagt hier in Vers 14, Gott wird sein Volk nicht verstoßen. Vers 12 und 13 kommen am Schluss noch. Gott wird sein Volk nicht verstoßen. Er ist der einzige Helfer. Und weil Gott sein Volk nicht verstößt, deshalb erzieht er es und belehrt es. Das sind die wichtigsten Dinge, die Gott in unserem Leben tut. Er möchte uns erziehen und das tut er, indem er uns belehrt. Ja, wir kommen an unsere Grenzen. Und Gott, dort genau will uns Gott haben. Wir haben Verantwortung und Aufgaben, aber er bringt uns an unsere Grenzen, dass wir endlich auch ihn um Hilfe rufen. Dann Vers 15, das Recht muss Recht bleiben. Am Anfang hat der Psalmist begonnen, was wird aus der ganzen Sache mit den Gottlosen? Und was muss man alles sehen? Er bekennt schon hier, obwohl er von Gott noch keine Antwort bekommen hat, Recht muss Recht bleiben. Gott hat sich dafür verbürgt. Er hat deine Errettung auf Recht gegründet. Unsere Rettung ist etwas Juristisches, Abgeschlossenes. Gott hat sich verbürgt. Es ist ein Akt der Gnade, ein Akt der Liebe, aber auch ein Akt des Rechts, wo Gott als der Richter selber für uns in die Bresche springt, unser Anwalt wird und unsere Errettung sicher und felsenfest macht. Und diesem Aufrichtigen, ihm wollen wir folgen. Gott wird es hinbekommen. Das ist eines der größten Wunder für mich, neben diesen ganzen Schöpfungsdingen, dass Gott Menschen herausruft, errettet und es so macht, dass sie ihm nachfolgen. Und zwar ohne Druck. Gott kommt nicht morgens und zieht uns. Er zieht mit Seilen der Liebe und vieles mehr. Aber Gott bringt es fertig, Menschen so weit zu bringen, durch seine Kraft, dass sie ihm gerne nachfolgen, dass sie gerne ihr Leben diesem Schöpfer geben. Von ihm Hilfe annehmen. Warum? Weil er vorangeht. Als damals diese Unabhängigkeitskriege in Israel waren, 1967, das war ja ein Wunder vor unseren Augen, zumindest für die, die gelebt haben. Und prozentual haben die Israelis deutlich mehr höher gestellte Offiziere verloren wie die anderen. Warum? Weil alle anderen ihnen nachgefolgt sind. Sie sind vorangegangen. Und nicht, sie haben sie nicht vorausgeschickt. Gott ist jemand, der uns vorangeht. In allem vorangeht. Er wurde wie wir. Und deshalb folgen wir ihm so gerne. Oft mit Einschränkungen. Aber grundsätzlich, wir folgen ihm gerne. Und dann gerade in diesen Versen, die möchte ich jetzt abkürzen. In diesen Versen 16 bis 20 oder 19 und dann noch Vers 22, das sind die einzigen Verse in diesem Psalm, die mit persönlichen Pronomen, ich meine mir, belegt sind. Hier wendet er sich ganz konkret an Gott. Er bekennt, ja, mein Fuß wankt, wohl dem, der das bekennt. Unser Fuß wankt, das ist ein Offenbarungseid vor Gott, eine demütigende Erfahrung, aber eine gute Erfahrung, um so die Hand des Schöpfers, die Hand unseres Erretters, die Hand des guten Hirten nehmen zu können. Und dann sagt er hier in Vers 19, bei der Menge meiner Gedanken in meinem Inneren erfüllten deine Tröstungen meine Seele mit Wonne. Das habe ich immer wieder auch erlebt. Das kann ich wirklich bezeugen. Unsere Gedanken sind manchmal wie so ein Wollknäuel, oder? Man will irgendwo ziehen und dann geht alles zusammen und dann dreht sich das und dreht sich das und man überlegt, es gibt Gedanken der Ungewissheit, Gedanken der Sorge, sogar Gedanken der Rache, der Bitterkeit, der Sorge, der Wut. David kann die alle. Er schreibt sie in dem Psalm nieder. Aber er sagt, bei der Menge meiner Gedanken erfüllten deine Tröstungen mein Inneres, meine Seele mit Wonne. Wollen wir das mitnehmen in unsere Woche? Wenn die Gedanken kreisen, wenn Ungewissheiten da sind, wenn das alles wie ein Knäuel aussieht, dann darf uns Gottes Tröstung, und die müssen wir eben kennen oder aufschlagen, dann darf uns diese Tröstung Licht ins Dunkel bringen und unsere Seele und unser Inneres mit Wonne erfüllen. Manchmal können Menschen helfen, manchmal kann nur Gott helfen. Er sagt hier, dass Gott tröstet. Und wir haben in der Bibel einen Gott, der uns tröstet, der uns kennt und sieht und der uns tröstet. Es wird beschrieben, wie eine Mutter tröstet. Er ist der Gott allen Trostes. Den letzten Teil lasse ich jetzt weg. Die Zuversicht des Geborgenen. Das heißt hier in Vers 22, doch der Herr ist meine hohe Festung und mein Gott der Fels meiner Zuflucht. Heute ist eine Burg nichts Besonderes mehr, oder? Aber damals war eine Burg, eine Festung, uneinnehmbar. Und wer da drin war, der war in Sicherheit. Und dieses Bild gebraucht David hier oder der Schreiber hier, um uns Gott darzustellen als jemand, bei dem wir wirklich in Sicherheit sind, bei dem es sich lohnt, geborgen zu sein. Auch innerhalb diesen Dingen, die wir hier gelesen haben. Und dann zum Schluss, er lässt ihre Ungerechtigkeit auf sie zurückkehren. Wir haben begonnen mit dem Gott der Rache und jetzt am Ende beschreibt David, wie Gott es macht. Gott ist nicht jemand, der immer dann gleich mit einem Dreschflegel draufhaut, sondern in der Regel macht es Gott so, dass er einfach die Zügel lockert. Es gibt in unserem Leben gewisse Abschwankungen, die unser Leben auch in Sicherheit wiegen und die uns helfen, nichts gar so Unvernünftiges zu tun. Obrigkeit zum Beispiel, auch wenn sie oft oder vielleicht manchmal auch daneben liegt. Aber wenn Gott diese Dinge alle aufmacht, und das macht er übrigens im letzten Buch der Bibel, sehen wir das, dann geht der Mensch, weil wir ein unglaubliches Potenzial an Bosheit in uns haben, dann richten wir uns selber. Und manchmal sieht man das, nur ein Beispiel, wenn es Demonstrationen gibt und die Demonstrationsteilnehmer merken, dass die Polizei schwach ist. Oder dass sie stärker sind, also dass die Demonstration stärker ist. Dann fangen auf einmal welche an, Läden zu zerstören, zu stehlen, um sich zu schlagen. Warum? Weil eine Schranke weg ist. Und weil dann die Menschen hemmungslos werden. Und Menschen, die nicht in Schranken sind, von Gott gegebene Schranken, und wie wird die Schranke erstmal weg sein, wenn wir nicht mehr da sind? Dann kann der Mensch, weil in ihm das Potenzial des Bösen drinsteckt, nur noch das Böse tun. Und lest das letzte Buch der Bibel, da wird genau das Thema sein. Es gibt Dinge, die Gott von außen gibt, ja. Aber es gibt Dinge, wo der Mensch einfach in seiner Bosheit immer mehr wird und sich letztendlich selber richtet. Und wie viele Dinge gibt es heute, wo Menschen sich selber zugrunde richten? Nicht, weil es andere sind, weil es selber sind. Denen müssen wir mit Gnade begegnen und sie auf den Retter hinweisen. Ich möchte schließen mit Vers 12 und 13. Glücklich der Mann oder der Mensch, den du züchtigst und den du belehrst aus deinem Gesetz, um ihm Ruhe zu geben vor den Böstagen, bis dem Gottlosen die Grube gegraben ist. Das ist, glaube ich, der steht mit da drin, um diese Wahrheit dreht sich dieser ganze Psalm. Glückselig der Mann, den du züchtigst oder erziehst, indem du ihn belehrst aus deinem Wort. Und wir schließen heute Morgen mit einem Beispiel aus der Bibel. Und ich vermute, dass David hier von sich selber schreibt. David hat es erlebt. David wurde ganz spontan zum König berufen. Der war morgens Hirte und Samuel hat ihn überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Er dachte, Eliab, was ein fescher Kerl, der wird König. Und Gott sagt, nee, nee. Und dann geht er ja alle durch und irgendwann trifft den David, der ist noch auf dem Feld bei den Schafen und er wird von jetzt auf gleich zum König berufen. Jetzt, wie macht es Gott, dass er einen Schäfer zum König macht? David wurde mit 30 König, 30 Jahre alt. Steht in 2. Samuel 5. Er schickt den David zum Hof des Königs, zu Saul. Und da hat er eine Schule angetreten, die war furchtbar. Lies das erste Samuel-Buch. Der David war dort und er hatte zuerst die Gunst des Königs, bis der König neidisch auf ihn wurde. Und da hat er den mit absolutem Hass und Bosheit, der saß mit einem Speer in der Hand in seinem Haus, ihn verfolgt. Und David schreibt in dem Psalmen davon. Und dann hatte David zweimal die Möglichkeit, Saul umzubringen. Oder mindestens zweimal. Und er wird ermutigt von seinen Knechten, hau dem den Kopf ab. Und David wusste, wie man tötet. Sehr gut sogar. David war eigentlich, der Richard Wisken hat mal bei uns einen Vortrag gehalten, David Mafia-Boss. Der hatte eine Truppe von Männern um sich, die auf Streifzug waren. Und das möchte ich gerade nur lesen. Das ist wirklich berührend. Das sind für mich, vielleicht für euch auch, große Momente. In 1. Samuel 26. So Gott sieht und belehrt Gott den David. Denn David hatte, nicht jeder von uns König wahrscheinlich, mir wird es Angst und Bange werden, aber David sagt hier in 1. Samuel 26, Vers 9 und Vers 10, David aber sprach zu Abisai, und der wollte ihn umbringen, töte ihn nicht, denn wer strecke seine Hand aus gegen den Gesalbten des Herrn und bliebe schuldlos? Und David sprach, so wahr der Herr lebt, wenn nicht der Herr ihn schlagen wird, sei es, dass sein Tag kommt, dass er stirbt, oder dass er in dem Kampf hinabzieht und weggerafft wird. Der Herr lasse es fern von mir sein, dass ich meine Hand an den Gesalbten des Herrn ausstrecke. Welch eine Größe von dem Mann, der ihn hier liegen sieht, und Männer hat, die ihm helfen, und nur einen Schlag und es wäre erledigt gewesen. Und David, er war offensichtlich jetzt von Gott gelehrt, das nicht zu tun. David sieht in seinem Feind einen Gesalbten des Herrn. Und er ist bereit, davon rede ich übrigens diese Zahlen. Er ist bereit, diese Zeit abzuwarten. Bis wann haben wir gelesen, oder? Bis Gottes Stunde gekommen ist, um den Weg frei zu machen. David sollte sich nicht selber rächen. Er wollte das immer wieder tun. Denken wir an Nabal. Er hat immer wieder erlebt, wie Menschen in sein Leben reingetreten sind, um ihn von dieser bösen Tat wegzulassen, dass es nicht tut. Er nimmt das Recht nicht in die eigene Hand. Schaut, wir sind schnell bereit. Ich kenne das aus meinem Leben, zumindest in den Gedanken. Wie schnell sind wir bereit, das Versagen anderer zum Anlass zu nehmen, um uns gegen sie zu wenden? Nochmal, wie schnell sind wir bereit, das Versagen anderer zum Anlass zu nehmen, um uns gegen sie zu wenden? Und wir müssen uns fragen, haben wir das von Gott gelernt? Durch die Schule der Erniedrigung lernte David nachher, gerecht zu regieren. Und er hat nie, bis auf einmal, nie seine Macht, seine Stellung als König ausgenutzt, um ungerecht zu regieren. Außer bei Bathseba und Uriah. Da allerdings folgenschwer. Aber selbst da nimmt David die Schelte oder die Strafe oder den Ruf von dem Propheten an. Nimmt den voll an. David hat gelernt, in diesen Jahren, bevor König wurde, klein zu werden. Das war schmerzhaft. Aber das will Gott von uns. Er wird es tun. Er wird es tun. Er will uns belehren, eben dahin, dass wir klein werden. Dass er groß werden kann. Wir müssen klein werden. Wir sind seit dem Sündenfall viel zu groß wie die Seifenblase. Wir müssen klein werden. Und klein werden wir, wenn uns die Macht genommen wird. Leider oft erst. Aber selbst dann auch nicht immer. Ja, David lässt sich dann auch von Nathan etwas sagen. Das ist ein ganz bedenklicher Zug von uns, wenn wir nicht bereit sind, wenn klar wird, dass wir falsch gehandelt haben, wenn wir uns nichts sagen lassen. Das ist ein ganz bedenklicher Zug. Und dann, so möchte ich schließen, David wurde eben deshalb ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er bereit war, sich belehren zu lassen, Erziehung anzunehmen und dann zur Ruhe zu kommen. David hatte in seiner Königsherrschaft dieses eine Ziel. Das hat ihn bei all seinem Versagen überschattet. Er wollte, dass Gottes Gegenwart in seiner Stadt sichtbar zum Ausdruck kommt. Es wird beschrieben, wie David alles dran gelegt hat, dass die Bundeslade, damals das Symbol der Gegenwart Gottes, dass diese Bundeslade nach Jerusalem kommt. Und dass er deutlich machen kann, er unterstellt sich der Obrigkeit Gottes. Und einmal hat sich die Finger verbrennt, da ging das ganz blöd. Beim zweiten Mal, und es war für ihn das. Man hat David nie so ausgelassen sehen wie dort. Seine eigene Frau hat ihn verachtet, weil er sich wie die Knechte gemacht hat. Ja, David wurde klein. Und danken wir Gott, dass er das tut. Das ist nicht angenehm, auch bei mir nicht. Ja, ich kann beten. Jesus, ich danke dir für diese Stunde. Ich möchte bitten, dass etwas dabei war für jeden, das mitgehen kann in den Alltag. Nimm alles weg, was falsch war, was dich nicht geehrt hat. Du bist ein Gott der Rache und der Vergeltung, aber du bist auch ein Gott, der die Rache und Vergeltung selber getragen hat, um der Menschen willen, die bereit sind, sich als hilflos und als klein anzuerkennen und deshalb ihre Hilfe bei dir suchen. Du siehst die Zeiten, in der wir leben, wo so viel um uns geht. Hilf, dass wir immer mehr lernen, uns an dich zu wenden und SOS zu funken und zu erleben, wie du dann auch führst. Du siehst die Gedanken in unserem Leben, die manchmal wie so ein Knäuel sind. Ich möchte bitten, dass du uns hilfst und dass in dieser Woche deine Tröstungen unsere Seele erfüllen und wir wie David lernen, ja eben im Guten an deiner Hand zu gehen. Du bist unser guter Hirte. Wir danken dir dafür. Du siehst unsere Kinder auch die Jugendlichen, die heute hier waren. Ich bete für sie, dass sie in ihrem jungen Leben, wie David, ihr Leben mit dir festmachen und so zu Männern und Frauen werden, die du in deinem Reich gebrauchen kannst und die zum Segen werden für andere und die Orientierung bieten in unserer orientierungslosen Zeit. Ich danke dir für dein Wort heute Morgen und gebe dir die Ehre. Amen.